ARD Sounds.
Häufig setzen wir uns eigene Grenzen oder setzen uns andere Menschen Grenzen, aber die können wir ganz einfach sprengen, wenn wir nur an uns selber glauben. Für mich ist es Tennis in cool. Und das ist einfach nice. Ich brauche Musik, ich brauche Stimmung und es ist halt eine Tennisparty. Also ich glaube, dass ich mir gern wünsche, dass ich in 3-4 Jahren nicht mehr die Nummer 1 bin in Deutschland, weil ich glaube, dann haben wir was richtig gemacht.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Ungefähr so klang's an dem Ort, an dem ich für euch die beste deutsche Paddelspielerin getroffen habe. Mein Name ist Freddy Schürheck und die beste deutsche Paddelspielerin, das ist Viktoria Kurz. Wir haben uns in einer Paddelhalle in Köln für euch verabredet und wollten darüber sprechen, warum für sie Paddel das coolere Tennis ist, warum sie hofft, in ein paar Jahren nicht mehr die deutsche Nummer 1 im Paddel zu sein und wie sie durch den Sport gelernt hat, ihre persönlichen Grenzen zu sprengen. Wenn auch ihr für mehr Sichtbarkeit der tollen Sportlerin sorgen wollt, die wir für euch treffen, dann teilt diesen Podcast doch sehr gerne auf Social Media, lasst uns ein Abo oder eine Bewertung da. Viel Spaß jetzt bei dieser neuen Folge. Hallo liebe Vicky.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal allen, die uns gerade nicht sehen, erklären, wo wir gerade sind, beziehungsweise wo wir jetzt sind. Das ist einfach zu erklären. Wir sind gerade in einem Besprechungsraum. Hier gibt es viele große weiße Tische, graue Stühle und eine Dartscheibe, wo wir aber vor 5 Minuten waren und nur wieder raus sind, weil es ein bisschen zu laut war. Das ist ja quasi für dich Heimspiel gewesen. Erklär mal, wo waren wir?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt hier gut, in Köln sich zu treffen, in der neuen Halle hier bei Cube, war mega, gerade mit den Plätzen und alles. Für mich ist es Heimat, wenn ich das Geräusch von einem Paddelball höre. Und von daher, für uns jetzt leider zu laut, aber für mich war es ein schönes Gefühl reinzulaufen.
Genau, wir haben uns gerade kennengelernt in Köln in einer Paddelhalle, wo wir uns verabredet hatten, The Cube Paddle, Karlsberg. Da sind etliche Plätze, wo eben Menschen gerade schon Paddel hin und her spielen. Was Paddel eigentlich genau ist für eine Sportart, geht ja in die Richtung Tennis, Squash. Das musst du uns alles nachher ganz in Ruhe erklären. Jetzt musst du erstmal erzählen, warum bist du gerade auf der Durchreise? Wo geht's für dich hin? Weil eigentlich kommst du ja gerade aus Karlsruhe angefahren.
Genau, ich komme von daheim. Ich war jetzt endlich mal daheim, habe 2-3 Tage Pause gehabt. Aber ich spiele am Wochenende Turnier in Holland. Und meine Partnerin landet morgen in Düsseldorf, direkt aus Spanien. Und das heißt, auf der Durchreise dachte ich, passt perfekt, wenn wir uns in Köln treffen. Ich hole sie morgen ab und dann geht's zum Turnier.
Wir folgen uns ja auch auf Instagram, wir zwei. Und ich habe einen sehr schönen Post von dir gesehen. Da hast du gesagt, Sportlerinnen und Sportler müssen immer in 3 Richtungen gucken. Erklär mal kurz, welche 3 Richtungen sind das?
Ja, die erste Richtung, die vielleicht im jetzigen Moment die wichtigste ist, ist die nach vorne zu schauen. Denn wir arbeiten weiter dran, unsere Ziele zu erreichen und uns jeden Tag zu pushen. Aber besonders wichtig ist, nicht vergessen, nach hinten zu schauen. Also das kleine Mädchen, das wirklich davon geträumt hat, jetzt hier mal zu stehen und bei einem Sport oben in der Weltspitze mitzuspielen und dann vor allem aber auch nicht zu vergessen, mit wem wir es zusammen machen, also neben uns zu schauen. Partnerin, Trainer, Family, die alle zusammenarbeiten, denn alleine ist es nicht möglich.
Also das sind die 3 Richtungen, in die ehrlicherweise ja nicht nur Sportlerinnen und Sportler gucken sollten, sondern jeder eigentlich. Und mit dir machen wir das heute zusammen hier im Podcast. Wir starten wie immer mit dem Steckbrief über dich. Den hat mein lieber Kollege Conny Kleine zusammengestellt. Der ist bei uns ins Sportschau-Archiv. Du lachst schon.
Bin gespannt.
Er ist auch tatsächlich wie immer liebevoll, detailliert und zum Schmunzeln. Und da gucken wir jetzt rein. Hier ist dein Steckbrief, liebe Vicky.
Sportschau F. Steckbrief.
Viktoria Kurz ist Jahrgang 99, in Karlsruhe geboren und aktuell die beste Paddelspielerin Deutschlands. Paddel, ganz einfach erklärt, ist ein Mix aus Tennis und Squash und zurzeit die Trendsportart weltweit. Und Viktoria Kurz ist sowas wie das Aushängeschild dieses Sports in Deutschland. Mehrere deutsche Meistertitel, Einsätze in der Nationalmannschaft und eine Platzierung als erste Deutsche in den Top 100 der Welt kann sich sehen lassen. Und dabei war das gar nicht so geplant. Bis 2020 hat Viktoria nämlich noch gutes College-Tennis gespielt in den USA. Wollte Pro werden. Nach mehreren Rückschlägen und der Besinnung auf ihr Lehramtsstudium war es am Ende aber der Paddelsport, der ihr eine zweite Chance gegeben hat, doch noch Profi zu werden. Der Grund dafür? Ein random Vater, der sie während des Tennistrainings in Deutschland angesprochen hat. Er meinte, sag mal, hast du nicht Lust, mit meiner Tochter mal Paddel zu spielen? Die sucht eine Mitspielerin. Hat sie bekommen. Und dann ging alles ganz schnell. Neuer Sport, neues Land, neue Sprache. Spanien wird Viktorias neuer Trainingsstandort. Heute reist sie als beste deutsche Spielerin auf der Tour um die Welt und spielt gegen die Besten der Besten. Und das Allerbeste daran, sie lernt nicht nur siegen, sondern auch neue Länder, Kulturen und Menschen kennen. Das mag Viktoria sehr gerne. Ihre Familie, schlafen, gerne mittags und Musik nach jedem Punkt. Das kann sie gar nicht leiden. Wenn es auf dem Platz nicht läuft und sie dann selbst merkt, wie sie die Augen rollt. Und dass Deutschland, Zitat, Paddle Entwicklungsland ist. Viktorias besondere Eigenschaft? Nicht jammern, erstmal machen. Denn so wird man sich selbst niemals vorwerfen können, nicht mutig genug gewesen zu sein. Fun Fact: Viktoria ist ein Lefty, spielt also mit links und das hat seine Tücken. Und Viktoria hat einen Tipp für alle Paddle-Anfängerinnen: Dreht euer Mindset um und lasst den Gegner erstmal die Fehler machen. Clever, oder? Und eine Frage dann noch zum Schluss, Viktoria: Heißt es nun Paddle, Padel oder Paddel?
Ich sag immer Paddel. Also nicht Englisch ausgesprochen, nicht unbedingt Spanisch, sondern einfach Paddel.
Und wie oft denken Leute dann, dass du ruderst?
Immer. Die fragen immer, wo der Fluss ist. Wobei, das ist ja schön in Deutschland. Es wird größer. Das heißt, ich muss es nicht mehr so häufig erklären.
Wir haben gemerkt, dass du tatsächlich, in der Vorbereitung haben wir das schon gemerkt, eben Paddel sagst. Ich sage immer Paddel. Und der Conny hat jetzt gerade, glaube ich, auch Paddel gesagt, hat aber auch gerne in unseren Besprechungen immer Padel gesagt. Padel fand ich auch irgendwie schön. Das hat so eine französische Note.
Ja, also häufig wird ja auch gesagt, dass das in Spanien so ausgesprochen wird. Tatsächlich geht es meistens auch eher in die Richtung Paddel, also wirklich so richtig deutsch ausgesprochen. Aber ich glaube, man kann es nicht falsch sagen. Solange man weiß, was dahinter steckt, sagt, wie ihr wollt.
Gestartet bist du damals eben mit einem Sport, den man wesentlich leichter aussprechen kann, nämlich Tennis. Du kommst eigentlich aus dem Tennisbereich. Weißt du noch, wann du das allererste Mal auf dem Tennisplatz gestanden hast und wie sich das angefühlt hat?
Tatsächlich ja, mit 6. Also ist schon eine ordentliche Zeit her und ich habe zu dem Zeitpunkt, wie jetzt schon im Steckbrief gesagt wird, bin ich Linkshänderin, aber zu dem Zeitpunkt habe ich rechts und links gespielt. Also ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, was ich mache, bis mir letztendlich der Schläger in die linke Hand gedrückt wurde. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 2 Herzen schlagen. Ich komme aus einer Basketballfamilie. Meine Mama hat Basketball gespielt, mein Papa war Basketballcoach. Und dann war es so Tennis, Basketball, Tennis, Basketball. Und letztendlich hat sich dann Tennis durch die Oma durchgesetzt. Und ich glaube, Tennis wird immer meine erste große Liebe sein, auch wenn es Padel die Liebe des Lebens ist.
Und warum war die Oma schuld am Tennis? Was hat die Oma da irgendwie Beeinflussendes gesagt?
Gar nicht viel. Also ich hatte eine super extreme Pink-Rosa-Phase und Tennis meinte sie, ja, guck mal, Vicky, da gibt's Röckchen, da kannst du schön pink aussehen und im Basketball musst du diese blöden langen Hosen anziehen. Das war's.
Okay.
Dann war's Tennis.
Und dann bist du zum Tennis gekommen. Ist das als Linkshänderin im Tennis eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil?
Auf jeden Fall. Dadurch, dass die meisten Spielerinnen
auf
Rechtshänder sind.
Auf jeden Fall war es Vorteil oder
Vorteil?
Nachteil?
Okay. Vorteil. Auf jeden Fall Vorteil. Die meisten sind Rechtshänderinnen und Linkshänderinnen haben doch nochmal einen anderen Spin. Mhm. Und deswegen ist es ungewohnt für Rechtshänderinnen gegen Linkshänderinnen zu spielen. Ich glaube, der Vorteil im Padel ist nochmal größer, denn mit einer Linkshänderin hast du 2 Vorhände in der Mitte. Mit einer Rechtshänderin ist eine immer ein bisschen die passivere Spielerin. Mit einer Linkshänderin gibt es noch ein bisschen mehr Power.
Ja, weil Paddel eben immer, Padel, Paddel, eben immer zu zweit gespielt wird. Jetzt beim Tennis, Conny hat es auch gerade im Steckbrief gesagt, Tennis College in den USA. Wo warst du da genau? Hast du da gemacht?
Ich war in Michigan. Es war immer mein Traum, College Tennis zu spielen. Und dann hat sich 2019 dieser Traum verwirklicht. Ich habe das Stipendium bekommen und bin rüber. Mein Jahr wurde leider ein bisschen kurz, denn dann hat die Corona-Pandemie angefangen. Deswegen musste ich ein bisschen früher wieder heim und dann habe ich lange überlegt, gehe ich wieder hin, gehe ich nicht hin. Aber im College wirst du schon sehr getriezt. Also da ist wirklich nur auf Leistung ausgelegt. Wenn du eine kleine Verletzung hast oder verletzt bist, interessiert es die Coaches meistens nicht. Sie pushen dich da durch und letztendlich hat mir das meinen Körper kaputt gemacht und dann war ich nicht mehr fähig, auf dem Niveau, was ich gerne gehabt hätte, weiterzuspielen und zu trainieren.
Aber das ist krass. Wir hören ja oft im Podcast von den Sportlerinnen, dass in den USA wirklich der Unisport, der Hochschulsport, der Sport an den Colleges total durchprofessionalisiert ist. Jetzt sagst du selber, du hast darunter irgendwann körperlich gelitten. Was hattest du alles? Was ging nicht mehr mit deinem Körper?
Ich hatte tatsächlich häufiger einen Ermüdungsbruch im Rücken, Gleitwirbel irgendwann. Ich habe mir ganz häufig einen Oberschenkel gezerrt, Sprunggelenke waren kaputt, Bänderrisse kamen hinzu und wir haben halt durch die kleinen Verletzungen immer weiter durchgespielt und auch wenn der Fuß dann okay war, wenn ich nicht die ganze Zeit Richtung aufgetreten bin, dann hat das Knie irgendwann angefangen zu schmerzen und ich muss sagen, bis heute, wenn ich viel trainiere oder viele Turniere hintereinander habe, dann zahle ich dafür schon Tribut.
Also das klingt aber ganz schön heftig.
Es war auch heftig.
Wenn du dann trotzdem auf den Platz gegangen bist, wer hat dich dahin gepusht? War es deine eigene Motivation? Warst du das, die gesagt hat, okay, jetzt muss ich aber trotzdem heute alles geben?
Oder war es der Trainer? Also die Trainerin war vorrangig auf jeden Fall dafür verschuldet. Zum anderen war es natürlich auch, wir hatten eine Mannschaft aus 10 Spielerinnen, die Top 6 spielt. Und du hattest Angst, deinen Platz zu verlieren in der Top 6. Du wolltest nicht, wenn du sagst, okay, ich mache 1-2 Spiele Pause, dass du sagst, okay, ich bin jetzt aus dem Line-Up raus. Und das Letzte war, dadurch, dass du wusstest, okay, ist für dich finanziert, hatte ich innerlich so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin verpflichtet zu spielen. Solange es geht, geht's. Und es ging häufig, wo es eigentlich nicht mehr hätte gehen sollen.
Bereust du das heute manchmal, dass du damals so oft über deine eigene körperliche Grenze gegangen bist?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ja. Ich bin jetzt ein bisschen schlauer und hätte gesagt, okay, hätte ich vielleicht lieber nicht gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt leicht verletzt bin, spiele ich immer noch weiter. Also es hat sich, mein Mindset, ich verstehe, dass es blöd war, aber ich mache es immer noch.
Wir haben natürlich wie immer auch euch gefragt, ob ihr Fragen habt an Vicky. Und wir haben viele Fragen bekommen über unseren Instagram-Kanal Sportschau F. Da hat zum Beispiel Amelie geschrieben, wie bist du eigentlich zu diesem Sport-Paddle gekommen? Und Amelie schreibt auch noch, ich liebe sie. Deswegen wollte ich dir diese Nachricht nicht vorenthalten, auch wenn wir es ja gerade schon ein bisschen im Steckbrief gehört haben. Was war das für eine Situation, wie du auf einmal beim Paddle gelandet bist?
Eine ganz wilde Situation irgendwie. Also ich war im Tennistraining in Ettlingen, einfach auf der Anlage. Und da wurde ein Paddelplatz außerhalb eröffnet. Und ich war leicht verletzt, das heißt, ich habe nicht Turniere spielen können. Und dann wurde ich gefragt, ob ich es einfach mal Lust habe auszuprobieren. Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich es ausprobiert und dann war ich da, klar, zu dem Zeitpunkt war die Konkurrenz nicht so groß in Deutschland. Und dann war ich da recht schnell weit oben drin. Dann kam ich aber erst aufs College und dann war ich so, okay, Paddel erstmal wieder raus. Und dann habe ich wirklich während Corona wieder angefangen, weil es war draußen, das heißt, man konnte spielen. Tennis in der Halle war ein bisschen schwierig. Und dann bin ich hängen geblieben. Irgendwie hat es irgendwas in mir entfacht, dieses Feuer. Und das Feuer ist bis heute nicht ausgegangen.
Unsere Hörerin Bini Charlotte schreibt, ist es dir schwer gefallen, den Tennisschläger wegzustellen und Paddel zu priorisieren?
Schon. Also ich habe lange Zeit lang Tennis und Paddel lang gespielt. Tennis nicht mehr die Turniere, aber lange Mannschaft, da meine beste Freundin auch noch in der Mannschaft gespielt hat. Dann hat sie tatsächlich aufgehört und ich glaube, das hat mir einiges erleichtert, den Schritt dann auch ein bisschen mehr wegzumachen. Aber mir fehlt es auf jeden Fall. Nicht unbedingt die Matches zu spielen, aber einfach mal ein paar Bälle zu schlagen.
Mira schreibt, warum ist Paddel eigentlich die geilste Sportart überhaupt?
Boah, weil du einfach, für mich ist es Tennis in cool. Du hast die Tennisfaktoren, aber du hast Musik außenrum, du hast Stimmung. Es ist nicht dieses strikte Quiet Please. Und das ist einfach nice. Ich brauche Musik, ich brauche Stimmung und es ist halt ja eine Tennisparty.
Was wird da so für Musik gespielt? Ist das auch so ein bisschen Ballermann-mäßig?
Nee, das zum Glück nicht. Es tut mir jetzt leid. Also ich höre schon Ballermann, aber nicht so häufig. Nee, viel Spanisch, Reggaeton, ja.
Du hast ja tatsächlich auch mal gesagt, das habe ich in einem anderen Interview von dir gesehen, dass Paddle eigentlich die fairere Variante ist im Gegensatz zum Tennis. Was schon. Ist beim Paddle fairer als beim Tennis?
Also häufiger, wenn ein Ball ausgecallt wird, dann wird dann doch nochmal der Punkt wiederholt. Wenn
was heißt das genau, ausgecallt? Meinst also du, der dass Ball ist es immer aus ist?
Ja, oder? Der Ball ist eigentlich gut und die Gegner sagen, nee, ist aus. Dann kommt man meistens schon zu einer Lösung, dass man den Punkt wiederholt oder nicht. Im Tennis, ich weiß es selbst, wir haben uns da schon häufig die Augen ausgekratzt. Im Paddel ist es mehr so eine Familie, wo du dann doch sagst, okay, wir gehen auf die Fairness. Klar, du hast immer ein paar Ausnahmen, aber im Großteil ist es ein sehr, sehr fairer Sport.
Und im Tennis sagst du eben, da war eher so wirklich gegeneinander.
Im Tennis ist ein Einzelsport. Paddel auch irgendwo ein bisschen, aber du spielst es zu zweit, das heißt, kommen mehr die Teamkomponente rein. Tennis war schon ein Kratzen, so nach dem Motto, okay, wenn der Ball ein bisschen im Aus ist, ist er aus.
Hat das damals auch was mit dir gemacht? Also, dass du dir damals auch wirklich mal überlegt hast, ist das überhaupt der Sport für mich? Irgendwie, das ist ja schon alles sehr druckbehaftet, es ist sehr streng und auch sehr ellbogenbelastet.
Ich glaube tatsächlich gegen Ende meiner Tenniskarriere eher. Da habe ich dann schon gemerkt, dass mir das einfach zu viel wurde. Gerade wenn wir dann gegen jüngere Spielerinnen gespielt haben, die dann doch nochmal ja, fast 10 Jahre jünger waren, dann waren es halt die gekratzt haben. Und für mich war es nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, dass es während meiner Kindheit, Teenagerzeit mich das unglaublich stark gemacht hat und geprägt hat, sich auch selber durchzusetzen, selbst sich eine Meinung zu bilden und diesem Druck standzuhalten und es mir außerhalb des Sports auch total viel im Leben hilft.
Und ich glaube, es ist auch immer für einen persönlich dann eine Challenge zu sehen, wie andere sind und wie man nicht sein möchte und seine Lehren rauszuziehen, so nach Motto, oh bitte, liebes Umfeld, liebe Familie, haltet mich auf, falls ich mal irgendwann diejenige bin, die der anderen die Augen auskratzen will, oder? Hast du damals mal Gespräche geführt mit Leuten aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis, wo du gesagt hast, bitte, wenn ich mal irgendwann die Diva werde oder die zu viel will, zu schnell will, dann sagt mir Bescheid.
Klar, also ich glaube tatsächlich, dass ich das häufiger von meinen Eltern gehört habe. Mama und Papa waren schon welche, die mich da echt zurückgehalten haben, weil ich hatte dann schon Phasen auch, wo ich echt zickig war auf dem Platz, wo ich auch nicht stolz drauf bin, aber ich war dann schon nicht immer die Netteste. Und da haben sie mich dann echt zurückgerufen und haben gesagt, hey, so nicht. Und ich bin froh, dass, auch wenn es zu dem Zeitpunkt ich böse war auf sie, dass sie so ehrlich zu mir waren, jetzt bin ich froh, dass sie es waren.
Nein. Wir gucken jetzt endlich genauer auf Padel für alle, die gerade sagen, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, wie funktioniert das eigentlich? Denn es ist tatsächlich eine Trendsportart, die zwar immer größer wird in Deutschland, aber bei vielen immer noch nicht so richtig angekommen ist. Deswegen gucken wir jetzt mal auf die Sportart durch deine Tasche. Ich habe dich ja gebeten, in unserer Rubrik die Taschenkontrolle deine Tasche mitzubringen. Du hast mir aber gerade auch schon gesagt, als wir uns gesehen haben,
die habe ich dabei,
dass du eine Tasche zumindest, die du wichtig brauchst, am Wochenende zu Hause vergessen hast. Das ist aber zum Glück die andere.
Ist die andere. Ich bin ein bisschen tollpatschig. Ich vergesse häufig Sachen, aber die wichtige Tasche habe ich dabei.
Okay, also deine Reisetasche ist zu Hause, kommt aber jetzt noch nachgeschickt, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, danke Mama, dass sie die jetzt noch zu DHL gebracht hat, dass die morgen noch ankommt. Aber da war nur die Kleidung drin. Also das Wichtige, das Equipment, das ist dabei.
Das haben wir dabei. Also an uns hast du gedacht, an den Rest des Wochenendes nicht, aber das regeln wir alles. Okay, jetzt erstmal deine weiße, große Tasche. Sieht so ein bisschen aus wie eine Tennistasche in klein. Tennistaschen, die sind ja immer so sehr wuchtig.
Ja.
Deine ist ein Tacken kleiner. Was ist alles drin? Magst du sie mal nehmen?
Ich hole sie mal. Ich glaube tatsächlich, das ist für Kinder, die Tennis spielen, eigentlich die perfekte Größe.
Ja, stimmt.
Also drin haben wir, gut, klar, als Wichtiges, ich habe immer zwei Schläger dabei, falls einer kaputt geht.
Die Paddelschläger. Die sind kleiner als ein Tennisschläger
genau. Und
fast komplett aus Plastik, nur mit so Löchern drin.
Mit Carbonfasern haben sie noch drin. Mhm. Je nachdem, welchen Schläger du hast, sind die härter oder weicher. Und klar, du hast beim Tennis hast du ja eine Bespannung, die du drauf hast, beim Paddelschläger nicht. Also da hast du immer den gleichen Schläger, da musst du jetzt nicht zum Bespanner rennen oder irgendwas. Das Einzige, was du tauschen musst, ist Griffband. Und der große Unterschied zum Tennis ist noch das Band am Ende. Mhm. Denn wenn wir spielen, müssen wir es immer am Handgelenk haben.
Okay, das heißt, das Band befestigt man am Handgelenk, damit der Schläger nicht wegfliegen kann. Das ist übrigens gut, weil ich habe ja nur eine sehr kurze Tenniskarriere hinter mir. Ich habe so mit 8 oder 9 einen Sommer lang Tennis gespielt. 6 Wochen lang wurde ich von meiner Mama bei uns im Tennisclub in Lemgo angemeldet. Und meine Karriere endete mit dem Moment, wo ich den Schläger aus Versehen, es war wirklich ein Versehen, es war keine Wut, übers Netz geworfen habe, weil ich so untalentiert war. Das heißt, für mich wäre eigentlich dieser Gurt hier, das wäre perfekt gewesen. So, was haben wir noch alles in der Tasche drin?
Uiuiui, jetzt geht's los. Ich habe extra aufgeräumt. Gut, klar, Schuhe.
Weiße Sneaker.
Weiße Schuhe, jetzt dieses Mal riechen nicht gut, von daher, dass ich sie hier drücke. Ja, sind ähnlich den Tennisschuhen. Mhm. Auch Muster unten drin. Dann habe ich tatsächlich ein Griffspray immer dabei. Ich schwitze ein bisschen an Händen, das heißt, wer matcht, kann ich das dann auf meinen Schläger quasi draufsprühen und dann klebt der Griff wieder ein bisschen mehr und ich habe mehr Halt.
Das sieht aus wie eine normale schwarze Deodose und da drin ist aber etwas, was quasi zur Festigung dient.
Genau, also quasi du sprühst damit den Griff ein und dann haftet er besser und deine Hand, dann rutscht der Schläger nicht so leicht aus deiner Hand.
Spannend, habe ich noch nie so gehört. Ich kenne halt nur dieses Magnesium aus dem Turn,
ja,
wenn man so für die Griffkraft.
Mhm. Kannst du auch benutzen. Ich habe es auch im Notfall schon als Haarspray benutzt. Das ist, glaube ich, gleich die Krise.
Geht es auch als Deo, oder?
Es würde bestimmt gehen, aber es klebt dann. Das würde ich nicht empfehlen. Dann habe ich immer Kopfhörer dabei, weil bei mir geht nichts ohne Musik, beim Einspielen auch. Wenn ich mich mit meiner Partnerin auf dem Platz warm mache, haben wir beide immer Kopfhörer auf. Wir wollen dann nichts voneinander hören, wir wollen einfach nur unsere Musik.
Was hörst du dann so für Musik?
Ich fange immer sehr mit entspannter Musik an, so ein bisschen Spanisch beim Stretching. Und dann geht's schon die Techno-Version los, für wenn wir dann Bälle schlagen. Ich teile mir mein Spotify mit meinem Bruder, der spielt Handball. Das heißt, wir haben eine Handball-Warmer-Playlist. Die wird's dann meistens sein.
Gerade die Handballer sind ja tatsächlich auch in Sachen Partymusik ganz vorne mit dabei.
Ja, also Schlager ist nicht drin, aber ist schon so die Techno-Version von Gimme, Gimme, Gimme von ABBA. Mhm. Sowas.
Ah,
ganz, ganz basic. Ja, und dann, also viel ist tatsächlich nicht drin. Dann sind noch so Basics wie eine Wäschetüte drin. Und dann Spiele für unterwegs, weil es wird häufiger mal langweilig, wenn wir unterwegs sind. Wenn ich alleine bin, spiele ich Nintendo Switch. Und wenn wir unterwegs sind, spielen wir meistens
Karten.
Alle Karten, weil die Sprachen sind doch immer Spanisch, Französisch und alles gemischt. Karten versteht jeder.
Ja.
Ja, das ist so der Hauptteil.
Hast du noch irgendwie eine Art Glücksbringer oder sowas dabei?
Tatsächlich Glücksbringer nicht. Ich habe hier meine Akkreditierung. Wir kriegen bei jedem Turnier eine neue. Mhm. Das ist die Akkreditierung, wo ich mein erstes internationales Premier-Paddle-Match, also auf der großen Bühne gewonnen habe und die bleibt einfach dran. Und dann hat eine Freundin von mir, kommt aus der Nähe von Barcelona, die hat mir so ein kleines Armband geschenkt, weil sie weiß, dass meine Lieblingsfarbe gelb ist und hat gesagt, wenn du das dran hast, dann spielst du gut, dann hast du Glück und es ist super wichtig, Freunde auf der Tour zu haben. Das heißt, das habe ich immer als kleinen Glücksbringer inzwischen dabei.
Also das gelbe Armband direkt am Griff von der Tasche. Ach, ja. Sweet. Ja, guck mal, dann also hast du ja doch einen Glücksbringer dabei.
Genau.
Jetzt hast du gerade auch schon das Stichwort Barcelona genannt. Das haben wir ja eben auch schon im Steckbrief gesagt. Du trainierst eben in Barcelona. Warum Barcelona?
Tatsächlich bin ich das erste Mal nach Barcelona gekommen, da unser ehemaliger deutscher Nationaltrainer Trainer in Barcelona war. Dann bin ich mit meinem Ex-Freund zusammen nach Barcelona hin. Der hat angefangen, dort zu trainieren. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt so, ja, komm, er geht da hin, dann gehe ich halt mit. Und jetzt bin ich echt ein bisschen hängen geblieben. Und ich habe jetzt zwar Akademie gewechselt und bin jetzt bei einer neuen Akademie. Und die ist ein bisschen kleiner, aber weil die kleiner ist, ist viel persönlicher. Das heißt, du kriegst mehr Aufmerksamkeit. Die Trainer folgen dir auf jedes Turnier, schauen, wie es läuft. Und das ist einfach schön. Und abgesehen davon ist Barcelona eine Traumstadt.
Ja, du strahlst auch gerade wirklich so sehr wie die Sonne über Barcelona, habe ich das Gefühl. Also das klingt auch wirklich richtig toll. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Art von Notwendigkeit, weil einfach die Infrastruktur im Paddle bzw. Padel bzw. Paddelsport in Deutschland noch nicht so ausgebaut ist. Woran fehlt es in Deutschland noch? Was müsste sich hier noch entwickeln? Wenn du ja auch sagst, Deutschland ist ein Paddle-Entwicklungsland.
Ich glaube, gerade im Profisport fehlt zum Trainieren für mich würde zum Beispiel ein Trainer fehlen, wo ich wirklich sage, okay, dem kann ich blind vertrauen, der hat die Expertise auf der internationalen Turnieren mal gecoacht zu haben. Wir haben viele Trainer, aber inzwischen halt viele ehemaligen Tennistrainer, die jetzt Paddel machen und das ist dann schon noch mal was anderes. Und zum anderen fehlen mir die Personen, mit denen ich trainieren kann. Wir haben in Karlsruhe jetzt nicht unbedingt viel. Mit Jungs zu trainieren, klar, ist mega cool und ich bin super dankbar für die Jungs, mit denen ich trainieren kann. Aber es ist doch nochmal ein anderer Sport, gerade bezüglich der Körperlichkeit. Und da fehlt einfach die Anzahl an Spielerinnen in Deutschland.
Als du dann nach Spanien gegangen bist, war das für dich ein großer Schritt oder bist du eh jemand, der sagt, zeig mir die Welt?
Ah, es war okay. Also ich glaube, der Schritt an sich in Spanien zu trainieren war gar nicht so groß, weil, wie gesagt, ich war in den USA für die Highschool ein Jahr, fürs College ein Jahr, fürs Tennis damals. Von daher war Spanien so, ja, ist ja eigentlich recht nah. Für mich war der größere Schritt dann zu sagen, okay, ich spiele nicht mehr mit einer deutschen Spielerin, ich tue mich jetzt zusammen mit jemand aus einem anderen Land, aus dem Ausland. Das war, glaube ich, der größere Schritt.
Auf welcher Sprache trainiert ihr dann?
Spanisch. Also ein bisschen Englisch ist vorhanden, aber ich möchte in Spanien jetzt nicht zu nahe treten, wenn ich sage, dass da Englisch nicht so dominant ist.
Das heißt, du hast dann nicht nur das Land gewechselt, sondern auch noch die Sprache gewechselt.
Ich habe mich ein bisschen eingeübt, so verstehen ist völlig fein und da bin ich auch fließend. Sprechend mache ich schon Fehler und dann bin ich echt ein bisschen schüchtern. Aber ja, inzwischen läuft es gut.
Gab es auch irgendwelche Momente in dieser Zeit der Umstellung, eben mit Ankommen erstmal überhaupt in Spanien, Sprache richtig lernen, Freundeskreis finden und so, wo du vielleicht doch so einen Tacken Heimweh hattest oder kurz überlegt hast, Mensch, jetzt bin ich aber schon ganz schön weit aus meiner Komfortzone rausgekommen? Hattest du das mal oder lief das alles so durch?
Tatsächlich lief es alles recht gut. Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt mit meinem Freund da war, hatte ich so meine Person, wo ich wirklich meine Basis aufbauen konnte. Für mich ist es, glaube ich, schwerer, wenn ich auf den Turnieren unterwegs bin. Also Barcelona ist für mich so eine Heimatstadt. Das zählt für mich inzwischen fast wie Karlsruhe. Aber auf den Turnieren ist es keine Heimat und dann fehlt mir die Familie und die Freunde daheim schon sehr.
Paddle ist ein Sport, der nicht ganz unkompliziert ist, sage ich mal so. Denn ich habe versucht, mir mit ChatGPT und diversen YouTube-Videos die ganzen Regeln erklären zu lassen. Vicky, das ja, ist schon schwierig. Und dann berührt der Ball nochmal die Wand und dann ist es ein Punkt und dann ist wieder doch kein Punkt, weil er die falsche Wand berührt hat. Magst du uns mal ganz kurz vom Regelwerk her die Basics erklären? Gerne auf Deutsch, nicht auf Spanisch, sonst wird es noch komplizierter. Was man beachten muss, eben im Gegensatz zum Tennis beim Paddle.
Uff, also erstmal wird Paddle nur zu zweit gespielt. Du brauchst immer vier Spieler. Es gibt auch Single Courts, aber für die Einfachheit sagen wir jetzt mal, wir spielen immer zu viert. Sonst, anders als beim Tennis, ist, du hast einen Glaskasten außenrum. Wenn du den Ball spielst, der geht auf der anderen Seite direkt ans Glas, dann ist aus. Dann ist aber auch wirklich aus, also dann geht es nicht weiter. Wenn der Ball aufkommt und dann ans Glas geht, dann darfst du weiterspielen. Also das ist so ein bisschen die Squash-Komponente, die dazukommt. Und sonst... Gut, klar, geht der Ball ganz aus dem Court raus, darfst du den wieder reinholen. Also das Spiel geht weiter. Eigentlich ist der Punkt nie vorbei. Es geht viel zu lang, denke ich mir auch manchmal. Und sonst ja. Also ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Grundregeln. Und die eine noch, im Gegensatz zum Tennis, ist, dass du nicht von oben aufschlagen darfst. Also du musst wirklich aus der Hand von unten aufschlagen.
Das ist jetzt wieder gut für Menschen wie mich, weil beim Tennis diesen Aufschlag von oben habe ich nie hinbekommen als Kind.
Ist auch nicht einfach.
Oh, nee, also wirklich, wie so ein Depp stand ich da immer, habe immer vorbeigeschlagen. So, wo wir jetzt eben schon mit dir auf dem Platz sind. Man nennt es ja auch Platz einfach, ne? Wie beim Tennis. Aber mit dir stehen wir gerade auf dem Platz. Da kommt jetzt direkt passend die Frage von Joyce Hübner um die Ecke, weil hier im Podcast haben wir immer die Tradition, dass die vorherige Gesprächspartnerin der nächsten eine Frage mitgeben kann. Letzte Folge habe ich Joyce Hübner besucht, mitten während ihres Marathons. Die macht ja 495 Marathons, läuft sie am Stück. Kein Tag Pause. Die Frau ist unglaublich. Was sie dazu motiviert, was sie herausfordert und warum sie sich auf diesen Wahnsinn überhaupt eingelassen hat, das hört ihr alles in der letzten Folge. Und Joyce hat mir aber eine schöne Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Hallo liebe Viktoria. Als Marathonläuferin werde ich immer wieder gefragt, wie viele Schritte ich insgesamt bei einem Lauf verbrauche. Und deswegen würde es mich auch brennend interessieren, bei einer ganz anderen Sportart, dem Paddle, wie viele Schritte verbrauchst du bei einem durchschnittlichen Spiel mit einer durchschnittlichen Spiellänge? Ist das überhaupt eine Zahl, die für dich relevant ist? Ich meine, im Leistungssport fängt man ja an, ganz, ganz, ganz viele Zahlen irgendwie zu tracken und auszuwerten und für wichtig zu befinden. Deswegen die Frage, ist es wichtig für dich? Trackst du es überhaupt? Und wenn du es nicht tust, was würdest du denn schätzen, was so ein Spiel in einer durchschnittlichen Länge so für eine Schrittanzahl bei dir auslöst?
Boah, Joyce, danke dafür. Ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt werde ich es. Tatsächlich haben wir die Schritte nie wirklich ausgewertet. Also das ist nicht von uns wichtig. Es ist dann doch eher... Was wir auswerten, ist, wie lang die Ballwechsel sind. Du hast viele Spiele, da ist es sehr, sehr kurz. Aber du hast auch sehr langwierige Spiele. Aber auch eine Durchschnittslänge. Also ein Paddelspiel kann dauern von 45 Minuten bis 3,5 Stunden. Also das ist wirklich so große Unterschiede. Wenn ich jetzt raten müsste, boah, da kann ich jetzt ganz, ganz falsch liegen. Ich sag lieber nichts. Ich reich's nach. Ich check's am Wochenende. Meine Partnerin spielt mit einer Uhr und dann sage ich Bescheid.
Also Joyce, diese Antwort reichen wir nach. Aber wie sieht's denn generell aus? Was würdest du sagen? Was war bisher so dein wirklich anstrengendstes Paddle-Turnier, wo du wirklich sagst, boah, das war nach 3 Stunden, das war immer noch nicht durch und ich konnte schon gar nicht mehr?
Ich glaube tatsächlich, dass es letztes Jahr in Ägypten war. Da haben wir Outdoor gespielt September, da hat es schon runtergebrannt, die Sonne. Und Outdoor-Paddel, dann sind meistens die Ballwechsel doch nochmal einen Ticken länger als Indoor. Denn Indoor siehst du besser, da kannst du leichter den Punkt beenden. Outdoor waren die Punkte sehr lang, also da haben wir 3,5 Stunden gespielt. Wir haben letztendlich verloren, das hat es nicht besser gemacht, aber da war ich am Limit. Also da konnte ich auch nicht mehr.
Jetzt haben wir gerade ein Negativbeispiel, da hast du verloren. Jetzt muss man aber sagen, ganz, ganz oft, also eigentlich gefühlt fast immer, gewinnst du allerdings. Du bist deutsche Meisterin im Paddle und zwar 2022, 2023, 2024. Sag mal, was ist da los? Sind die anderen einfach noch nicht so weit wie du?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich im letzten Jahr gar nicht mehr in Deutschland gespielt. Ich habe mich wirklich nur auf international konzentriert, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mir selbst die Challenge geben. Aber muss den Mädels ein Kompliment machen. Die in den letzten 1-2 Jahren haben die sich echt gepusht und echt voranentwickelt. Wir haben inzwischen auch ein paar Mädels mehr, die auch international spielen. Aber klar bin ich ihnen da schon 1-2 Jahre einfach voraus. Und die Erfahrung mitzubringen ist schon ein großes Plus. Also würde ich sagen, klar, gerade ist es doch nochmal was anderes, das Level, einfach bezüglich darauf gesetzt, dass ich schon mehr investiert habe und mehr Training hatte. Aber ich glaube, dass die auf jeden Fall aufholen können, wenn sie weiterhin so investieren wie jetzt.
Was würdest du denn sagen? Was ist einfacher, in Turniere als Favoritin reinzugehen oder als Jägerin?
Als Jägerin.
Ja, warum ist das leichter?
Weil du nichts zu verlieren hast. Also ich hatte es häufig, dass ich wirklich sage, okay, ich komme da hin und ich ärgere die jetzt. Und wenn ich die ein bisschen ärgere, vielleicht fängt sie irgendwann an zu zittern. Ja, jetzt hat sich das Ganze umgedreht. Jetzt bin ich die, die irgendwann vielleicht anfängt zu zittern. Stand jetzt läuft's gut, aber es ist schon mental einfach super schwierig. Und wenn man dann ein bisschen mal eine Schwächephase hat oder 2-3 Turniere davor nicht gut laufen und das Selbstbewusstsein fehlt, ist man angreifbar.
Wenn man es mental nicht so einfach hat, sagst du gerade, wie kann man sich das dann vorstellen? Also ist das wirklich so ein enormer Druck, den man sich selber macht? Träumt man nachts irgendwie vom Paddle und von den nächsten Punkten, die man braucht?
Also ich habe es tatsächlich jetzt vor dem Wochenende nicht so. Letzte Woche hatte ich es, weil ich habe die Auslosung gesehen fürs Turnier und ich habe mit meiner Partnerin geredet und dann auch mit ihrem Coach und dann war es so, ja, Halbfinale ist ein Muss. Ich so, ja, okay, aber die anderen Mädels können schon spielen. Also wir haben gegen Mädels gespielt aus der portugiesischen Nationalmannschaft, die internationale Weltmeisterin unter 18 haben wir gespielt. Und es sind so Matches, okay, wir müssen gewinnen. Klar, letztendlich lief es gut, aber wenn das mal dann doch ein Ticken, da fängt man schon an zu zittern. Und dann habe ich auch gemerkt, wie ich mir dann doch die Matches von den Gegnerinnen davor nochmal angeschaut habe, wie ich mich extra gut darauf vorbereiten wollte, wie ich mich selbst zurückgezogen habe, weniger kommuniziert habe mit der Außenwelt, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir einfach zu viel Druck und ich brauche hier meinen Tunnel, sonst werde ich auch zickig und böse anderen Menschen gegenüber, die es gar nicht verdient haben, aber die kriegen es in dem Moment ab, auch wenn sie es eigentlich gut mit mir meinen.
Teil deines Tunnelgangs sind, glaube ich, ja klassische Rituale. Da ist so eine Sache mit der Toilette. Auch das habe ich in diesem besagten Interview von dir mitbekommen. Du lachst schon, aber da musst du jetzt durch. Was man einmal im Internet erzählt, weißt du, ja, das kann man nicht wieder löschen. Du gehst immer auf die gleiche Toilette. Erklär mal kurz.
Ich muss immer auf die gleiche Toilette gehen. Also, ich fange das Turnier an und da ist noch freie Platz mal.
Ja.
Und dann ist aber immer die gleiche. Also, ich kann auch in ein Badezimmer reinkommen, da sind 4 Toiletten und nur meine ist besetzt, dann warte ich aber auch, bis die frei ist. Also, das ist dann einfach so bei mir im Kopf drin, dass ich muss da gleich bleiben. Ich habe auch Outfits. In Blau spiele ich zum Beispiel gar nicht gern, weil ich super viele Matches in Blau verloren habe. Deswegen habe ich meiner Partnerin gesagt, so hey, Blau nehmen wir für die einfachen Matches. Weil in einem engen Match, wenn ich Blau anhab, dann schiebe ich das darauf. Und dann traue ich das, ja.
Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man hinterher sagen kann, hey, lieber Trainer.
War Blau.
Das war Blau. Das war Blau. Übrigens, sie trägt auch jetzt gerade einen blauen Hoodie. Aber wir hoffen einfach, dass das kein schlechtes Omen ist. Wobei, für diesen Tag, ehrlicherweise, war es schon ein schlechtes Omen. Du hast deine Tasche zu Hause vergessen in Karlsruhe.
Es war der 1. April. Da war alles ein schlechtes Ding.
Auch da schieben wir es drauf. Okay, also ich merke schon, so Rituale und sowas sind dein Ding. Was ist denn, wenn es dann doch nichts gebracht hat? Wenn es dann eben doch nicht gereicht hat und ihr ein Turnier verliert oder schon früher ausscheidet, als du es dir eigentlich vorgestellt hattest? Was macht das mit dir und was machst du, um dich wieder rauszuziehen aus dem vielleicht negativen Tal, in das man dann gerät?
Also in den ersten Momenten ist es sehr, sehr schwierig. Ich nehme so Niederlagen. Wenn ich selber gut gespielt habe, geht es mir damit okay. Habe ich selber schlecht gespielt, geht es mir damit echt erstmal die ersten Stunden wirklich schlecht, wo ich dann sage, okay, ich möchte auch eigentlich nicht von irgendjemandem was hören. Ich habe dann gar nicht mal, dass ich auf mich selbst sauer bin, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich meine Partnerin enttäuscht habe oder die Leute, die zugeschaut haben in dem Moment. Das ist die größte Challenge für mich in den ersten Stunden. Und dann habe ich so meine 2, 3 Personen, wo ich wirklich sage, okay, mit denen habe ich dann ein bisschen Kontakt. Die erzählen mir dann irgendwie einen blöden Witz und dann geht es auch wieder nach vorne. Meine Partner und ich, wir gehen auch erstmal die ersten 2, 3 Stunden danach getrennte Wege, wenn ein Match nicht gut lief. Und dann treffen wir aufeinander und dann nehmen wir uns einfach in den Arm. Und dann ist auch wieder okay. Und dann reden wir drüber und dann passt's.
Ist das zwischen euch so eine unabgesprochene Regel, irgendwie dann zu sagen, okay, jetzt erstmal geht man sich aus dem Weg? Oder habt ihr da tatsächlich mal drüber gesprochen?
Es war tatsächlich unabgesprochen so ein bisschen. Also jetzt, wir haben aktuell so ein bisschen Finalfluch. Wir haben sehr viele Turniere sehr, sehr gut gespielt und standen sehr häufig im Finale unerwartet und verlieren dann immer das Finale, weil wir nicht unsere beste Leistung zeigen und so jetzt am Wochenende auch. Und dann geht sie einfach direkt nach dem Match und braucht einfach Minuten für sich, um mit ihren Menschen zu reden. Ich bin auch einfach am Handy, um abzuschalten. Und irgendwann sagen wir dann so, okay, hey, es war ein gutes Turnier. Wir nehmen den Rest und nicht das Finale. Und dann ist auch wieder fein. Und ich glaube, wenn wir uns zu sehr lang dann an den verlorenen Matches aufhalten würden, dann würden wir mental daran kaputt gehen. Denn letztendlich, so gerne ich sie mag, wir sind nicht beste Freundinnen. Wir sind Partnerinnen. Wir sind Kollegen. Und wenn du dich da zu sehr in die Haare kriegst, dann wird es schwierig.
Und auch wenn das jetzt so eine ganz stimme Trainerfloskel ist, aber aus Niederlagen kann man ja auch gestärkt hervorgehen.
Eben, eben. Das dachten wir uns nach dem ersten Finale, das wir verloren haben. Dann haben wir das nächste verloren. Aber alle guten Dinge sind 3.
Jetzt habe ich bei dir bei Insta zum Beispiel auch gesehen, bist ja total aktiv bei Insta, irgendwie so 50.000 Followerinnen und Follower, die du ranführst an den Paddlesport, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr dann in Italien gespielt habt, natürlich auch kurz mal Zeit habt, schön italienisch essen zu gehen oder ein bisschen Sightseeing zu machen. Wie viele Länder hast du bisher schon durch den Paddel bereist, weißt du das?
Oh, ich kann es dir tatsächlich sagen, ich habe dafür so eine ganz tolle App runtergeladen, aber auswendig wüsste ich es jetzt nicht, also nur durch Paddle, boah. Es lädt. kannst du gleich sagen, nee, aber so ein bisschen Sightseeing muss dann schon sein, auch wenn es meistens nicht viel ist.
Was waren so deine Top 3 Länder, die du bisher durch den Sport bereist hast?
Australien, auf jeden Fall, war ganz vorne dabei. Ich muss sagen, ich fand Hongkong interessant. War jetzt nicht mein Urlaubsland, aber ich fand es interessant. Und Mexiko. Mexiko hat mir dann doch ganz gut gefallen. 40.
40 Länder.
40 Länder. Aber auch so Länder wie Elfenbeinküste, wo ich halt nie denken würde, okay, da gehe ich jetzt hin. Und dann bin ich auf einmal da und dann weiß ich es aber auch, ich weiß Elfenbeinküste, ich bin Freitagabend gelandet und ich bin Sonntagmorgen wieder geflogen. Und dann ist so, okay, ich war da, aber war ich es wirklich?
Das ist ja wirklich völlig surreal.
Ja.
Mit wem reist du dann immer zusammen? Also mit deiner Partnerin wahrscheinlich und sonst?
Das war's. Also häufiger, meistens reisen wir gar nicht unbedingt zusammen, wir sehen uns dann halt vor Ort. An sich, sonst mit dem Team reise ich nur zu den sehr großen Turnieren. Mein Lieblingsturnier ist Rom. Da kommt dann das ganze Team mit.
Wie sehr vermisst man da dann auch mal das, in Anführungszeichen, normale Leben? Einfach mal ein Wochenende mit Freunden verbringen, einfach mal bei der Familie sein, Ostern feiern?
Schon sehr. Also ich habe es auch, wenn ich dann daheim bin, dass meine Familie dann super gerne essen gehen will. Und ich bin dann echt schon, wo ich sage, okay, lass uns doch daheim essen. So irgendwie sowas am Tisch sitzen, ein Gesellschaftsspiel spielen, was einfach schön ist und normal. Und nicht wieder dieses, okay, ich mache mich schick, ich gehe weg. Sondern einfach dieses 0815-Leben, was einem dann einfach total fehlt. Ich liebe auch meine Heimat. Also wenn ich durch Ettlingen laufe und dann sehe ich die Altstadt, dann ist einfach so ein Durchatmen und Ankommen.
Wir haben hier bei uns im Podcast auch immer die Tradition, dass wir Audiobeweise mitbringen. Also das sind immer kleine Nachrichten von Weggefährtinnen und Weggefährten oder auch von Familienmitgliedern. In deinem Fall kommt diese Nachricht hier dich von deiner Mama.
Oh Gott.
Audiobeweis. Hey Vicky. So, jetzt musst du dir heute mal anhören, dass ich echt stolz auf dich bin. Das hörst du nicht gern. Und ich weiß, du bist nicht nur sportlich auf einem tollen Niveau. Du zeigst mir auch ganz oft in deinem Leben, das sehr abwechslungsreich ist, eine beeindruckende Leidenschaft und vor allem eine Konsequenz. Und selbst in schwierigen Momenten in deinem Leben zeigst du mir oft, dass du fokussiert bleiben kannst und vor allem auch fair zum Gegner, mir und dir selbst bist. Ich bin stolz und bewundere dich, wie du dich immer weiterentwickelst und trotzdem tief in deinem Herzen immer du selbst bleibst und ich immer noch die kleine Vicky von damals in dir sehe. Du bist ein starkes und inspirierendes Mädchen und ich bin stolz, dich meine Tochter nennen zu dürfen. Sehr, sehr stolz sogar. Wie heißt es in meinem Lieblingssong, wenn ich dich heute sehe? Sometimes I wish I could freeze the picture. Und jetzt rollst du mit den Augen, ich weiß es genau. Ich freue mich drauf, wenn ich deinen Weg trotzdem ein Stück weiter begleiten darf. Hab dich ganz so lieb, deine Mama.
Das war sehr süß.
Das war sehr süß.
Liebe Conny, die Mama von Vicky, sie hat nicht mit den Augen gerollt. Dafür hat sie jetzt Tränen in den Augen.
Ja, oh, ich habe meine Mama super lieb. Sie ist nicht immer einfach. Und ich glaube, sie ist auch meine härteste Kritikerin. Und von daher von ihr zu hören, dass sie stolz ist, ist, glaube ich, das größte Kompliment. Denn sie sagt es nicht super häufig. Und wenn sie es sagt, hat es, glaube ich, umso mehr Bedeutung.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es für eine Sportlerin-Mentalität doch eigentlich gut ist, wenn Eltern von vornherein schon immer kritisch mit der Leistung der Kinder umgegangen ist und nicht so, wie ich es vielleicht machen würde, bei allem sagen würde, ach, du machst das ganz, ganz toll. Nee, man muss auch mal sagen, komm, streng dich noch mal mehr an, da steckt noch mehr in dir.
Ja, ich muss sagen, das macht sie gar nicht so viel. Sie ist schon allgemein auf die Leistung stolz. Ich bin nicht jemand, der super viel über meinen Sport redet und über meine Arbeit, wenn ich daheim bin. Also sie musste schon aus mir rauskitzeln, weil wenn ich daheim bin, dann möchte ich da einfach nichts mit zu tun haben. Ja, aber sie ist in der Hinsicht dann eher so, dass sie eigentlich mich schon gern mehr daheim hätte, als dass ich dann wirklich mehr Sport mache, weil sie einfach sagt, okay, sie braucht mich auch daheim einfach als Stütze. Und ja, das heißt, wenn jetzt hat sich das im letzten halben, dreiviertel Jahr so ein bisschen geändert und sie ist da sehr, sehr supportive, unterstützt sehr viel, verfolgt die ganzen Matches und es tut einfach gut, dann so eine Anker und Stütze in Mama daheim zu haben.
Also die Nachricht war ja wohl total süß.
Ja, die war süß. Manchmal kann sie das.
Jetzt haben wir gerade auch schon ein bisschen über deine Teampartnerin gesprochen, ne? Wie ist denn eure Verbindung? Ich meine, gut, okay, wenn ihr verloren habt, dann braucht jeder mal irgendwie seine 2-3 Stunden, um runterzukommen. Aber wie ist es ansonsten? Weil ich stelle mir das so vor, das ist ja fast so eng wie eine Beziehung oder so. Noch enger als eine beste Freundschaft, weil ihr seid nonstop dann zusammen, wenn ihr an der Elfenbeinküste seid oder zusammen in Hongkong oder Mexiko.
Ja, wir sind sehr, sehr eng. Also wenn man sich das realistisch überlegt, wir schlafen im gleichen Bett. Wir haben Frühstück, Mittagessen, Abendessen zusammen. Wir trainieren zusammen, wir spielen die Matches zusammen. Wir haben jeden Tag Kontakt, um auch wenn wir uns nicht sehen, irgendwas zu planen, wann das nächste Turnier ist. Also es ist schon sehr, sehr intensiv. Und es ist nicht die Person, die ich liebe und die Person, die ich mir ausgesucht habe. Von daher geht man sich schon zeitnah echt auf die Nerven. Aber wir haben uns so arrangiert, dass jeder quasi weiß, wie der andere tickt. Und wir sagen, dass wenn wir unseren Space brauchen, dass wir den auch kriegen. Und wenn Kopfhörer drin sind, dann sind Kopfhörer drin und dann wollen wir auch nicht vom anderen in dem Moment was hören. Und das ist okay. Und inzwischen wissen wir die Stärken und Schwächen der anderen on-court, aber auch abseits des Platzes. Und damit fahren wir sehr, sehr gut. Aber du musst auch wissen, im Paddel spielen wir nicht immer eine ganze Saison zusammen. Also es ist nicht immer ein Jahr. Wir spielen jetzt erst unser 5. Turnier zusammen. Von daher aktuell ist es immer noch irgendwo eine Findungsphase. Und ja, ich sage immer ein bisschen wie beim Dating. Entweder es klappt oder es klappt nicht.
Und klappt es denn? Würdest du sagen, läuft gut mit der Nati Lopez-Diaz, muss man ja auch mal sagen, deine Teampartnerin, gegen die du früher selbst spielen musstest, auch häufig verloren hast?
Ich habe tatsächlich gegen Nati immer nur verloren.
So, und deswegen, jetzt seid ihr ein Team.
Deswegen sind wir jetzt ein Team. Ich war auch sehr froh, als sie mich gefragt hat. Also es war eine Person, mit der ich sehr, sehr lange zusammenspielen wollte. Und ich immer gedacht habe, okay, sie hat 5-mal gegen mich gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich irgendwann anruft. Und dann kam der Anruf, weil sie was in mir gesehen hat und das war dann schon ein bisschen wie so ein Ritterschlag. Deswegen läuft es inzwischen sehr, sehr gut. Auch klar, wenn wir manchmal nicht happy sind mit der anderen. Aber das ist, glaube ich, normal. Ich glaube, das habe ich mit der Family, das hatte ich in einer Beziehung, das habe ich mit Freunden. Ja.
Dein Ziel war es ganz lang, in die Top 100 der besten Paddle-Spielerinnen der Welt zu kommen. Als du das geschafft hast, nimm uns mal mit in den Moment. Was ging da in dir vor?
Boah, in dem Moment habe ich es gar nicht realisiert. Also das war letztes Jahr, ich erinnere mich genau an den Moment, da habe ich gerade mit meiner alten Partnerin ein großes Turnier gewonnen in Holland und sie umarmt mich nach dem Match und sie meinte nur, Vicky, you made it. Und ich so, was meinst du? Sie, du stehst mit dem Sieg jetzt Top 100. Und ich so, nee, das Ranking wird morgen aktualisiert, jetzt warten wir das erstmal ab. Und dann habe ich das am nächsten Morgen in meinem Bett angeschaut und ich habe es, glaube ich, gar nicht realisiert, sage ich dir ehrlich. So, es war so, okay, die Zahl ist da, aber ich mache jetzt auch den Post, aber es hat sich nicht, ich habe es nicht gefühlt. Und dann habe ich im November habe ich ein großes Turnier in Mexiko gespielt und da war die Players Party und dann lief irgendein Lied und dann war es Feuerwerk. So, und alle haben sich auch in dem Moment so umarmt, weil es war das Ende der Saison und ich war einfach nur da und ich habe mir dieses Feuerwerk angeschaut und ich habe nur gemerkt, wie die Tränen laufen. Und ich glaube, in dem Moment ist erst so die Realisation eingekehrt, okay, ich habe mein Ziel erreicht.
Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Das fragt sich zum Beispiel unsere Hörerin von Sportschau F, die Mira, die hat uns über Instagram noch eine zweite Frage geschickt, nämlich wie hoch schaffst du es noch im Ranking? Was ist jetzt dein nächstes Ziel?
Oh, das ist eine echt gute Frage, die kriege ich häufig. Inzwischen stehe ich jetzt 78, seit Montag mein höchstes Karriere-Ranking. Die 50 wäre ein Traum, aber es ist ein sehr hoher Traum. Es ist super schwer, sehr viele Mädels, gerade auch jüngere Mädels jetzt kommen ran und kämpfen wirklich darum. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es einmal die Top 50.
Da drücken wir dir natürlich alle Daumen. Das ist also dein persönliches sportliches Ziel. Was wünschst du dem Paddelsport in Deutschland insgesamt?
Also ich glaube, ich habe einmal gesagt, dass ich mir gern wünsche, dass ich in 3-4 Jahren nicht mehr die Nummer 1 bin in Deutschland. Weil ich glaube, dann haben wir was richtig gemacht. Wenn ich in 3-4 Jahren, weil ich sehe mich quasi noch spielen, aber nicht mehr so viel wie jetzt, dann immer noch die 1 bin, dann fehlt irgendwie die Jugendarbeit. Das heißt, mein großer Appell geht wirklich an die Jugend, zu sagen, es probieren. Und wir haben da wirklich jetzt Mädels, die richtig, richtig gut spielen, die jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften gewonnen haben. Und dass ich einfach sage, hey, probiert's, geht in den internationalen Bereich, weil nur in Deutschland spielen letztendlich wird sie nicht voranbringen. Und da ist eine Kombination aus Verband, Spielerin und so hart es klingt, aber auch Eltern. Weil wenn die Eltern nicht mitziehen, dann wird's schwierig.
Wie du jetzt sprichst über Kinder und über den Nachwuchs, über die Förderung, da klingt schon ein bisschen so diese Traineridee auch an. Ist das ein Ziel, was du verfolgst, irgendwann mal selbst Trainerin zu werden?
Schon. Also im Amateurbereich nicht, weil ich habe ja Lehramt studiert und ich muss auch sagen, so von Grund auf was beizubringen, schwierig. Aber gerade so die Jugendnationalmannschaft irgendwann oder irgendwann, wenn ich wirklich deutlich älter bin, die Damen-Nationalmannschaft zu coachen, sowas könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und mein großer Traum ist, meine eigene Paddelakademie zu gründen und da wirklich dann Trainer und Trainerinnen aus Spanien ranzuholen und wirklich zu sagen, hey, wir haben hier eine Basis in Deutschland, hier ist unser Trainingszentrum, kommt hierher und wir reisen dann auch mit euch, um das dann wirklich auch den Eltern einfacher zu machen, nicht mitreisen zu müssen und zu sagen, hey, wir haben hier einen Stützpunkt. Und ich kann Teil davon sein, dass es weitergeht.
Das wäre natürlich ein krasser Schritt, wenn Leute wirklich aus Spanien nach Deutschland kommen zum Paddelspielen, weil in Spanien ist das ja eine Riesennummer.
Ja, auf jeden Fall.
In Spanien ist es, glaube ich, die zweitgrößte Sportart nach Fußball.
Ja, größer als Tennis.
Vielleicht heißt es irgendwann in Deutschland auch nicht mehr, das ist ganz großes Tennis, sondern das ist ganz großes Paddel.
Was wäre ein Traum?
Das wäre doch auch noch so ein Ziel.
Auf jeden Fall.
Das wäre doch auch noch gut. Du hast gerade von dieser Akademie gesprochen, ne? Du hast mir ja eben, bevor es losging hier mit dem Podcast, schon ein bisschen erzählt, dass du nach der Schule mal als Animateurin auf einer Ferieninsel in einem Resort Tennis unterrichtet hast. Was würdest du sagen, was hast du damals aus deiner Zeit als Tennislehrerin für, ich glaube 10 Euro waren es die Stunde, hast du gesagt, ne?
Ja.
40 Euro die Stunde, quasi gelernt und an Skills mitgenommen, die du dann irgendwann vielleicht auch in der Tennisakademie einsetzen kannst.
Boah.
In der Paddelakademie, Entschuldigung.
Paddelakademie. Alles gut. Ich glaube, ich habe Geduld gelernt, weil es gab da wirklich ein paar Bewegungslegastheniker. Das war schon hart. Also Geduld habe ich da wirklich gelernt, denn ich bin sehr, sehr hart an sich als Person, als Trainerin. Wenn mir was nicht passt, dann bin ich da schon sehr direkt. Und da habe ich ein bisschen gelernt, runterzukommen und vielleicht das Ganze nett auszudrücken. Mhm. In der Akademie schauen wir dann. An alle Jugendlichen, die kommen, es wird trotzdem hart werden.
Ganz zum Schluss noch, dann sind wir wirklich auch durch. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über deinen Lifestyle gesprochen, dass viele fliegen von A nach B, dann kurz wieder nach Hause und so weiter. Wie finanzierst du eigentlich dein Leben? Wie finanziert man sich als beste deutsche Paddelspielerin?
Dank Partnern und Sponsoren. Also die Preisgelder. Ich habe tatsächlich letztens auch mal ein Video gepostet auf Instagram, wo mal die ganzen Kosten aufgelistet wurden. Und da haben wir echt ein gutes Turnier gespielt und waren im Halbfinale. Und wir kamen trotzdem mit minus 250 Euro heim. Also wir haben 250 Euro mehr ausgegeben, als das wir eingenommen haben. Das heißt, es sind die Partner und Sponsoren, die dann wirklich übers Jahr hinweg unterstützen, ohne die ich nicht hier stehen könnte, wo ich bin.
Was würdest du dir da wünschen, wenn man das so vergleicht eben mit anderen Sportarten, wo Menschen wirklich voll Fokus auf den Sport legen können und nicht noch gleichzeitig auf, wie kann ich mich selbst vermarkten, wie kann ich Sponsoren an Land ziehen, wie kann ich die dann auch zufriedenstellen?
Ich glaube, es wird kommen, sobald ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach auf dem Sport da ist. Die kommt jetzt, aber ich glaube, dass wir jetzt erst unseren Paddelboom so richtig erleben. Von daher bin ich da optimistisch. Aber klar, einfach wird es nicht. Und ich würde mir einfach hoffen von Marken und Brands, dass sie ehrlich den Wert von uns Sportlerinnen erkennen, was wir wirklich auch Tag für Tag leisten und nicht einfach nur Personen sind, wo das Logo drauf ist.
Ist das in Spanien eigentlich anders? Verdienen die da mit dem Paddel mehr?
Die Top-Spieler, ja. Aber klar, du musst in Spanien, ist die Leistungsdichte nochmal deutlich höher. Also ich sage immer, eine Spielerin, die jetzt um die 50 spielt in der Welt, die Spanierin ist, verdient weniger als ich. Weil sie ist halt Nummer 50 in der Welt, steht damit vor mir, aber sie ist halt Nummer 40 von den Spanierinnen. Das heißt, für die ist es schon sehr, sehr hart. Die geben auch meistens noch Training nebenher, um sich die Reisen finanzieren zu können.
Und das ist dann nicht das 10-Euro-Training im Ferienresort?
Das ist nicht das 10-Euro-Training, nee. Zum Glück nicht. Es würde mir sehr leid tun für Sie, wenn es das 10-Euro-Training wäre.
Aber weißt du was? Ich finde, es zeugt auch bei dir von wirklich Fleiß und Liebe zum Sport, dass du das damals doch durchgezogen hast, da einen Sommer lang die ganzen Touris zu trainieren. Und irgendwann eben wirst du die ganz großen Nachwuchskräfte trainieren, vielleicht auch irgendwann mal für Olympia. Wir wissen ja nicht, vielleicht wird Paddel auch irgendwann mal olympisch.
Ja, das wäre Wahnsinn. Wenn es 2032, glaube ich, ist es im Gespräch, das wäre schon, ich glaube, das wäre noch so ein Ziel, was ich erreichen wollen würde. Und dann sage ich, okay, und ab jetzt kann ich Mama werden.
Oh, das ist dann der nächste Plan.
Ja, schon. Family ist auf jeden Fall irgendwann im Plan.
Und das geht aber während der Karriere nicht?
Ich glaube, es würde schon gehen, aber müsste ich schon einen Partner dann wirklich mitschleppen und dann wird es finanziell schon tricky.
Am Schluss darfst du jetzt noch eine Frage mitgeben für unsere nächste Protagonistin. Das wird Isabel Edvardsson sein, die Let's Dance-Legende. Die hat schon vor 20 Jahren, da strahlst du
ich
auch.
Ich habe schon geschaut.
Du hast natürlich auch schon natürlich etliche Folgen mit ihr geguckt. Sie war schon 2006 bei der ersten Staffel von Let's Dance dabei als Tänzerin, später auch mal Jurorin gewesen, dann wieder ganz oft mit den größten Promis getanzt, zum Beispiel mit Knossi oder mit Wayne Carpendale. Was würdest du sie gerne fragen?
Jetzt mal abgesehen davon, ob sie mehr mit mir tanzt, ob sie mir Tanzen beibringt. Boah, meine Frage. Was mich echt interessieren würde, Isabel, ist, was sind die größten Challenges an Körper, wenn es beim Tanzen ist? Weil ich glaube, dass das wirklich unterschätzt wird, wie groß die Anstrengung ist für die Gelenke etc.
Was würdest du sagen, sind Dinge, die du aus dem Sport und dank deiner sportlichen Leidenschaft und deiner Professionalisierung mittlerweile fürs ganze Leben gelernt hast?
Wie wichtig es ist, Leute zu haben, die einen unterstützen. Und wie wichtig es ist, ein Team zu haben. Weil alleine ist man nur alleine und hat nur seine Kapazität. Aber es geht immer besser, wenn man Hand in Hand arbeitet. Ich glaube, das ist die erste. Und für mich super wichtig ist, dass wir viel mehr können, als was wir eigentlich wirklich glauben. So häufig setzen wir uns eigene Grenzen oder setzen uns andere Menschen Grenzen. Aber die können wir ganz einfach sprengen, wenn wir nur an uns selber glauben und weiter hart dran arbeiten.
Na. Wenn du folgenden Satz beantworten müsstest, nämlich ohne Sport wäre mein Leben, Punkt, wie würdest du diesen Satz beenden?
Langweilig. Also Sport ist wirklich mein Hauptbestandteil des Lebens und ich habe nicht so viele andere Interessen, deswegen, ich könnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, was wäre.
Sportschau F. Podcast von WDR 5.
Und ganz zum Schluss exklusiv für euch, Victoria hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Sie hat ihr Versprechen gehalten und hat bei ihrem letzten Paddle-Match ihre Schritte gezählt mit Fitness-Tracker.
So, ich habe am Wochenende geschaut und unser längstes Match war im Viertelfinale. Das war ein Dreisatz-Match über 2,5 Stunden. Und insgesamt haben wir in dem Match 10.577 Schritte gemacht. Ohne das Warm-up und es war nicht unser einziges Match an dem Tag.
Während Vicky jetzt weiter mit großen Schritten zur Weltspitze im Pedal sprintet, habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal der Meinungspodcast von WDR 5, Politikum. Hier geht's um alle gesellschaftlichen und politischen Themen, die für euch relevant sind. Die Podcast-Hosts und ihre Gäste zeigen euch viele unterschiedliche Perspektiven auf Themen und im Zentrum steht immer die bereichernde und unterhaltsame Diskussion. Politikum gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt könnte man auch wieder diskutieren, was die beste Podcast-Plattform ist. Ich persönlich empfehle euch einfach mal ARD Sounds.